einfach das Audio, bevor wir loslegen. Hallo, ja, ich freue mich auch. Hallo. Bevor wir beginnen inhaltlich, möchte ich einmal kurz hören oder fühlen oder sehen, wie die Stimmung so ist. Wir sind, glaube ich, jetzt in Vorlesungswoche 4, kann das sein? Wie geht's Ihnen? Machen Sie mal ein Gesicht oder Daumen oder so. Eher gut, eher mittel, eher so, okay, wie ist in dieser Vorlesung? Kommen Sie klar? Wie geht es Ihnen da? So, ne? Manches wieder so, als wäre man Ersti. So viele neue Begriffe, so viel Kram. Und dann habe ich vor ein paar Tagen mal ins Gradebook geguckt, wie so die Punkte waren bei den Übungsserien und dachte, was? Wieso haben so viele Leute 100 oder mehr Prozent? Was ist denn da passiert? Sie machen das ganz schön gut. Und wenn es sich so anfühlt, als sei der jetzt sehr viel neu, ist das völlig normal, einfach weil es eine neue Vorlesung ist mit neuem Stoff. Und gleichzeitig hoffe ich, dass Sie ganz oft anknüpfen können, gerade weil ja viele von Ihnen auch bei mir die lineare Algebra gehört haben, dass Sie also Notation wiedererkennen, dass Sie Begriffe wiedererkennen und sich dann irgendwie erinnern können. Okay, wenn es zwischendurch irgendwelche Beschwerden gibt, im Sinne von, in der Lina haben Sie das gemacht und das war cool, wieso machen Sie das jetzt nicht mehr, sagen. Wenn ich zu schnell spreche, zu undeutlich, zu leise, beschweren. Wenn ich zu klein schreibe, zu undeutlich, beschweren. Ne? Egal was ist, immer einfach beschweren, immer Wünsche äußern. Irgendwann kommt wieder Lehrevaluation. Da freue ich mich schon drauf, wieder Ihre ganzen Kommentare zu lesen. Aber gerade dann, wenn irgendwas nicht gut läuft, freue ich mich natürlich, wenn ich das vorher weiß, denn dann kann ich ja noch was machen. Wenn die Evaluation kommt, ist es für manche Veränderungen schon zu spät. Okay, jetzt gerade sehe ich keine Beschwerden oder Wünsche, sondern ich gucke in freundliche Gesichter. Ja, dann. Da, Moment, für die Leute am Video schalte ich da mal kurz hin. Da links, da steht Erinnerungszeug zum Thema Faktoringe. Und Sie sehen das auch gerade hier nochmal. Wir haben letztes Mal gesehen oder uns erinnert, je nachdem, wie man, wenn man ein Ideal hat in einem kommutativen Ring, dann da eine Faktorstruktur definieren kann. Bei der Addition machen wir das, was wir aus Gruppen schon kennen. Wir nehmen einfach solche Restklassen und wir addieren, indem wir Repräsentanten addieren. Aber bei Ringen wollen wir ja gerne eine zweite Verknüpfung haben, also müssen wir uns überlegen, was machen wir jetzt mit der Multiplikation. Sieht genauso aus und ich habe da drüben jetzt schon die Konvention eingeführt, dass wir im Faktorring die gleichen Verknüpfungszeichen verwenden wie im ursprünglichen Ring. Wenn es nicht mal irgendwo zu Verwirrung führen kann, werde ich das so machen. Die Verknüpfungszeichen heißen immer gleich, wenn die keine besondere Bedeutung haben. Und sobald Sie das doof finden und sobald Sie sagen, wir wollen Farben oder verschiedene Symbole oder irgendwas, ich sage nur Boxen, Kringeln und Kullern, dann sagen Sie mir das und dann mache ich das. So viel also zur Erinnerung. Wenn wir einen kommutativen Ring haben und ein Ideal, dann können wir so einen Faktorring bauen. Addition und Multiplikation funktionieren über die Repräsentanten. Da kommt ein Ring raus, der ist auch wieder kommutativ. Und wir haben uns letztes Mal überlegt, dass wenn der ursprüngliche Ring ein Einzelelement hat, dass dann der Faktorring auch ein Einzelelement hat. Soweit, so schön. Und bevor wir weitergucken, möchte ich einmal schauen, ob es dazu noch Fragen gab. Denn heute werden wir mit Ringhomomorphismen und mit Faktoringen arbeiten, deswegen ist jetzt ein guter Moment, um zu fragen, falls Sie noch irgendwo der Schuh drückt. Ja. Zu einem Faktoring? Klar. Bin ich noch auf der Tafel? Ja, ich bin noch auf der Tafel. Unser Ideal ist die Menge aller mit 5 teilbaren ganzen Zahlen. Nun steht so, 5 mal Z, das ist ein Ideal. Und der Faktoring Z, also 5 mal Z, hat insgesamt 5 Elemente. Die schreibe ich jetzt einmal hin, das heißt, ich schreibe nur hin, Sie überlegen und Sie sagen mir die Elemente. Und wenn das richtig ist, schreibe ich das auf und dann können wir einmal unterstreichen, was das Nullelement ist und was das Einzelelement ist in dem Ring. Beide gibt es. Los geht's, was sind die Elemente von diesem Faktor?
Z plus 1.
Was ist das Ideal?
Also 5z plus 1.
5 mal Z plus 1. Ich lasse mal eine Lücke, weil ich nämlich davor noch was anderes hinschreiben würde. Welches Ringelement würde ich vielleicht davor schreiben wollen? 5z oder auch 5z plus 0. Genau.
Okay, da haben wir jetzt schon das 0 Element vom Faktorin gesehen, 5 mal Z plus 0. Hier sehen wir das 1 Element vom Faktorin, 5 mal Z plus 1. Und jetzt fehlen noch 3 Leute. Welche 3 Leute fehlen noch? Welche 3 bringen Elemente vom Faktorin? Ja.
Ja, 15 plus 2, 15 plus 3, 15 plus 4.
Richtig. Danke schön. Schön, wenn du den in der Tafel passt. Warum mache ich jetzt nicht weiter? Was ist mit 5 mal z plus 5? Was ist mit 5 mal z plus minus 3? Wieso schreibe ich nicht noch dieses ganze Zeug mit hin?
Weil zum Beispiel 5 mal z plus 5 quasi 5 z ist.
Richtig.
Das ist ja quasi der Rest.
Richtig. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche anderen ganzen Zahlen als Vertreter nehme, dann finde ich immer eine Menge hier, sodass es dieselbe ist. Das heißt, da muss ich einfach nur gucken, welchen anderen Vertreter kann ich da finden, der hier dazu gehört. Das ist ein Stück weit kanonisch, aber man kann das anders machen. Es gibt Leute, die mögen das gerne, wenn diese Reste oder die Vertreter betragsmäßig möglichst klein sind. Die würden einfach dann vielleicht lieber die Vertreter minus 2, minus 1, 0, 1, 7 oder 1, 2 nehmen. Geschmacksfrage. Kommt später in der Zahlentheorie. Geschmacksfrage. So kann man Faktoren aussehen. Der ist besonders schön, das ist nämlich ein Körper.
Können wir jetzt noch einmal kurz zeigen, warum jetzt 5z plus 1 1 ist?
Ja, das liegt an der Definition der Multiplikation. Denn da multipliziere ich ja die Vertreter. Egal welchen Vertreter ich nehme, ich multipliziere mit 1, also bleibt es derselbe. Ja, ist drin darin. Was noch? Also, danke, Sie sehen schon, das war ein guter Vorschlag, nach einem Beispiel zu machen. Noch mehr? Gut. Dann schauen wir jetzt weiter und vielleicht ist gar nicht schlecht, dass da alles steht. Sie sehen nochmal die Rechenregeln, Sie haben so ein Beispiel, auf das Sie starren können, wenn Sie zwischendurch mal Orientierung brauchen. Und manches, was jetzt kommt, ist, denke ich, Wiederholung. Jedenfalls für viele hier im Raum. Zum Beispiel, was ein Ringhomomorphismus ist. Ne? Haben doch viele schon mal gesehen, schon eine Weile her. Wir haben jetzt also zwei Ringe, R1 und R2. Die Verknüpfungssymbole nenne ich in beiden Plus und Mal. Die unterscheide ich nicht. Und jetzt nenne ich eine Abbildung Phi von dem ersten Ring R1 in den zweiten Ring R2 einen Ringhomomorphismus. Genau dann, naja, wenn das halt eine Abbildung ist mit richtigem Start- und Zielbereich und die sich mit den Ringverknüpfungen verträgt. So ist das ja immer bei algebraischen Strukturen. Das heißt, diese Abbildung soll sich bitte mit der Ringaddition und mit der Ringmultiplikation auf beiden Seiten vertragen. Sprich, es ist egal, ob ich zuerst addiere oder zuerst abbilde und es ist auch egal, ob ich zuerst multipliziere oder zuerst abbilde. So, haben wir schon gesehen, ist nicht so wahnsinnig spannend. Wird für Ringe aber interessant, weil die beiden Verknüpfungen ja nicht gleich stark sind. Die eine, die Addition, die ist ziemlich mächtig, da haben wir eine abelsche Gruppe. Die Multiplikation, die kann so ein bisschen was, aber im Allgemeinen nicht so viel wie die Addition. Und dementsprechend sind dann auch die beiden Eigenschaften, die beiden Rechenregeln, für den Ringhomomorphismus sozusagen unterschiedlich aussagekräftig. Beide müssen erfüllt sein, aber wir werden gleich sehen, dass man Unterschiede merkt bei den beiden Verknüpfungen. Dann, das ist auch eine Wiederholung aus der linearen Algebra, da hatten wir ja für bestimmte Homomorphismen so Zusatznamen, wenn die halt noch mehr konnten, also zum Beispiel injektiv, surjektiv oder sowas sind. Und das können wir auch alles bei Ringen machen. Ein Ring-Isomorphismus ist dann also zum Beispiel ein bijektiver Ring-Homomorphismus. Diese ganzen Abkürzungen, die kennen wir, glaube ich, schon, oder? Die meisten? Mono für injektiv, epi für surjektiv, iso für bijektiv, auto für bijektiv und auf sich selber, endo für auf sich selber, in sich selber. Gut, das sind diese ganzen Wörter. Dann gibt es eine Abkürzung, die ich in dieser Vorlesung wahrscheinlich gar nicht so oft verwenden werde, aber falls Sie das mal irgendwo sehen, einen Strich und eine Welle drüber oder zwei Striche und eine Welle drüber, das sind in Latisch verschiedene Symbole, aber beides bedeutet meistens ist isomorph zu und da muss man halt wissen, was für eine algebraische Struktur es ist. Wenn ich also zwei Ringe hinschreibe und dieses Zeichen dazwischen mache und sage, der eine Ring ist isomorph zum zweiten, dann meine ich, dass die als Ringe isomorph sind und damit ist gemeint, es gibt einen Ring-Isomorphismus von dem einen in den anderen. Manche Leute sagen auch, es gibt einen Isomorphismus dazwischen. Ich sage das nicht so gerne, weil bei dazwischen die Richtung nicht klar ist. Deswegen sage ich immer von dem einen in den anderen. Aber zur Ehrenrettung der Leute, die zwischen sagen, wenn ich einen Isomorphismus habe, dann gibt es ja auch einen Isomorphismus in die andere Richtung, nämlich einfach die Umkehrabbildung. Das heißt, es gibt beides und die Richtung ist dann in dem Fall nicht so richtig. So, das war die erste Wiederholung und die zweite Wiederholung bezieht sich auf den Kern. Den kennen wir von Gruppenhomomorphismen und von Vektorraumhomomorphismen mindestens. Und bei Ringhomomorphismen gibt es den auch und wir sehen schon, der bezieht sich offensichtlich nur auf die Addition. Der sieht die Multiplikation gar nicht. Der Kern eines Ringhomomorphismus besteht einfach aus allen Elementen aus dem Startbereich, die, wenn ich abgebildet habe, auf der Null des Zielrings landen. Das betrifft nur die additive Struktur. Die Multiplikation ist dem Kern völlig egal, also fast völlig. Ja.
Das hat jetzt auch nichts mit Teilern zu tun, oder? A ist Teiler von A und R.
Nee, das ist dieser Strich in Mengen, der sagt mit der Eigenschaft das. Also eine andere Art, den Kern zu notieren, wäre, Moment, ich gehe auf die Tafel. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Manche Leute mögen bei Mengenschreibweise nicht, wenn vor diesem Strich überhaupt irgendwas steht, was irgendwelche Eigenschaften sind. Sie können den Kern auch so hinschreiben. Menge aller A und jetzt sagen Sie, woher die kommen, wenn wir aus dem Start reden und dann sagen Sie mit der Eigenschaft, dass A von B auf den Müll des zweiten Rings abgeleitet wird. Ist dasselbe, dieselbe Menge, aber es ist ein bisschen Geschmackssache. Manche Leute mögen nicht, wenn man vor dem Strich schon irgendwas über die Elemente sagt, sondern die schreiben alles dahinter. Ich persönlich bin meistens in diesem Team, also vorne sagen, wo die Leute herkommen, hinter dem Strich sagen, was passiert. Und wenn man ein Buch mit jemandem zusammenschreibt, dann hat man beides einmal dran. Haben Sie noch andere Fragen dazu? Zu den Begriffen, zum Kern? Also da drüben in unserem schönen Ring Z, da kann ich zum Beispiel die Abbildung definieren von Z nach Z, wo ich jedes Element mit 5 multipliziere. Und dann ist der Kern genau das Ideal, was wir da gerade rausfaktorisiert haben. Das wäre so ein Beispiel für einen Ringhomomorphismus. Das ist nur ein Homomorphismus der Gruppe Z mit Plus in sich selber. Das ist kein Ringhomomorphismus, weil nämlich Multiplikation mit 5 sich nicht mit der Multiplikation verträgt. Habe ich mich gerade noch selber erwischt bei diesem Beispiel, das ein falsches Beispiel war. Das ist nur ein Homomorphismus der Gruppe Z mit Plus in sich selber. Jetzt überlege ich, ob mir... Wir sehen ja später noch Beispiele und außerdem gibt es Übungsaufgaben dafür. Ich improvisiere da jetzt nicht weiter, sondern gucke nochmal, ob es Fragen gibt. Als nächstes beweisen wir nämlich ein Lemma. Das ist teilweise Wiederholung, aber ich sage auf jeden Fall nochmal was dazu und die zweite Eigenschaft ist bestimmt neu, schätze ich mal. Aber wie gesagt, ich schätze nur. Wer hat schon mal in einer Vorlesung ein bisschen mehr über Ringe gelernt? Mehr als das, was Sie zum Beispiel bei mir in der Lina gesehen haben? Kann ja sein. Okay, das heißt, da kommen jetzt wirklich neue Sachen über Ringe. Ja gut, dann macht es mehr Spaß. In Lemma 3.3 haben wir zwei Ringe, R1 und R2. Die dürfen gleich oder verschieden sein. In beiden benenne ich wieder die Addition und die Multiplikation gleich, mit Plus und Mal. Und ich habe einen Ringhomomorphismus, Phi, also eine Abbildung von R1 nach R2, bei der ich jetzt schon weiß, nach Voraussetzung, dass die sich mit den Ringverknüpfungen verträgt. Und jetzt behaupten wir zwei Sachen. Die erste Aussage A, die Null vom ersten Ring wird auf die Null vom zweiten Ring abgebildet. Das ist hoffentlich für niemanden hier eine Überraschung. Immerhin haben wir da bezüglich Plusgruppen. Und da muss das neutrale Element natürlich aufs neutrale Element gehen. So, wir feiern also gleich wieder, dass Gruppen ganz toll sind. Und Aussage B, bei der ich witzigerweise jetzt sehe, dass die Klammer schräg ist, da wo sie zugeht, da muss ich nachher mal gucken, ob das im Buch auch so ist oder ob das was ist, was ich dann bei der Vorbereitung der Folien reingebastelt habe. Das wäre ja super witzig, wenn das nicht im Buch, wenn das übersehen worden wäre. Entschuldigung, Nerd-Modus aus. Wenn die beiden Ringe 1-Elemente haben und wenn zusätzlich der zweite Ring, also der Zielring, nullteilerfrei ist, und das ist nicht dasselbe wie im Integritätsbereich zu sein, denn ich fordere hier ja nicht, dass die Ringe kommutativ sein müssen, aber nullteilerfrei in diesem Fall, und wenn dann auch noch der Kern von Phi nicht der ganze Ring R1 ist, dann gilt, dass die erste 1 auf die zweite 1 geht. Und das ist ein schönes Beispiel für das, was ich vor ungefähr 5 Minuten angedeutet habe. Die beiden Verknüpfungen verhalten sich unterschiedlich, die sind unterschiedlich stark. Für die Addition haben wir immer neutrales Element geht auf neutrales Element. Für die Multiplikation, wo wir ja gar nicht immer neutrales Element haben, da gilt jetzt auch noch, dass wir noch nicht mal garantieren können, dass immer die 1 auf die 1 geht, sondern da müssen noch Voraussetzungen erfüllt sein, damit wir das garantieren können. Hier sehen wir, wie unterschiedlich stark die Verknüpfungen sind. Und ich hatte gerade noch irgendeinen Kommentar. Moment. Ach genau, ich wollte diese Voraussetzung, dass R1 nicht dasselbe ist wie der Kern von Phi, die wollte ich nochmal kurz einordnen, falls Sie das komisch finden, so wie das da steht. Es gibt eine andere Möglichkeit, sich das zu merken. Der Kern von Phi besteht ja aus allen Elementen, die auf 0 gehen. Wenn das der ganze Ring wäre, dann würde es also bedeuten, dass unsere Abbildung Phi die Nullabbildung ist, die einfach alles auf 0 wirft. Ist erlaubt, ist langweilig, aber spricht erstmal nichts dagegen. Und das heißt, dass diese Voraussetzung eigentlich nur sagt, Phi soll bitte nicht die Nullabbildung sein. Phi soll irgendwas Interessantes machen. Okay, also nochmal, was wollen wir jetzt zeigen? 0 geht immer auf 0 und unter gewissen Voraussetzungen geht auch die 1 auf die 1. Gucken wir uns das an. Da nehme ich mal die andere Tafel. Und für Teil A können wir eigentlich zitieren, was wir über Gruppenhomomorphismen wissen. Das neutrale Element geht auf das neutrale Element der Zielgruppe. A folgt daraus, dass R1 Ringe vollständig als Ringe betrachten oder man vergisst mal kurz die multiplikative Struktur und betrachtet nur die Gruppe mit der Addition. Jeder Ringhomomorphismus ist auch ein Gruppenhomomorphismus für diese Gruppe. Wenn man also die Multiplikation vergisst und einfach nur die additive Struktur benutzt, kann man Zeug über Gruppen draufwerfen und das tue ich hier. In Gruppen weiß ich, dass immer das neutrale Element vom Startbereich auf dem neutralen Element des Zielbereichs landet. B ist interessanter. Blablabla, Voraussetzung steht alles da. Und jetzt möchte ich gerne diese Voraussetzung benutzen, dass der Kern von Phi nicht der ganze Ring R1 ist. Das heißt ja, dass es im Ring R1 etwas gibt, was nicht im Kern liegt. Und was weiß ich über Elemente, die nicht im Kern liegen? Was weiß ich über Elemente, die nicht im Kern liegen? Ja? Sie werden nicht auf die Null abgebildet. Und das kann man doch bestimmt irgendwie benutzen. Ich schnappe mir also ein Element und das soll A heißen. Soll A aus R1 und nicht aus dem Kern von B. Und dann benutze ich mal direkt, was Sie gesagt haben. A wird nicht auf Null abgebildet. Gut. Dieses Element A anders schreiben und dabei die 1 benutzen im Start oder im Ziel nicht. Haben Sie irgendeine Idee, was könnte man tun? Was bedeutet es, ein 1-Element zu sein in einem Ring? Was kann man da? Ah, halbe Hand, ja?
Multiplizieren und das A mit dem U verändern bleiben, wenn wir jetzt.
Genau.
Wenn ich,
genau, mit welcher 1 muss ich A verknüpfen, damit nichts passiert?
Mit der Multiplikation.
Ja, also mit der 1.
Aus R1.
Aus R1, genau, danke schön. Also das könnte ich machen. Ich könnte das A mit der 1 aus dem Startring verknüpfen, da kommt das A ja her. Und dann würde sich das bei der Multiplikation nicht verändern. das dann passiert, wenn wir das machen? Die 0 von R2 ist jetzt nicht dasselbe wie A auf Phi, das steht hier. A auf Phi ist, das haben wir gerade festgehalten, die 1 von R1 mal A und das Ganze in Klammern mit Phi. Und jetzt kann ich die Homomorphie-Eigenschaft verwenden für die Multiplikation und kann daraus machen 1 von R1 hoch Phi mal A hoch Phi. Aha. Wir merken uns, A hoch Phi ist nicht 0. Und jetzt kommt der Trick, den wir häufiger mal anwenden, dass wir nämlich irgendwas umformen, auf die andere Seite bringen, sodass irgendwo 0 steht. Und wenn irgendwo 0 steht als Produkt in einem nullteilerfreien Ring, dann kann man benutzen, dass dann einer der Faktoren 0 sein muss. Das ist jetzt das Ziel meiner nächsten Umformung. Ich möchte A hoch Phi auf der einen Seite hernehmen und 1R1 hoch Phi mal A hoch Phi auf der anderen Seite und möchte jetzt so umformen, dass auf einer Seite 0 steht. Ja, wir sind in einem Ring, da haben wir additive Inverse. Ich kann also auf der einen Seite eine 0 erzeugen, indem ich das Element, was da steht, hernehme und dann einmal von sich selbst abziehe. Ne? Also das additive Inverse drauf addiere. Ich muss kurz überlegen, in welcher Reihenfolge ich das machen möchte. Ich würde sagen, ich fange mal an mit. Wenn ich die kann ich entscheiden, wie ich ändern will. Ja. Ich nehme die rechte Seite und behalte die und mache dann plus in Klammern minus a phi. Und dann möchte ich noch eine Umformung machen, aber ich mache die nacheinander, nicht alles auf einmal. Wo findet die Rechnung hier statt? Wenn ich mit phi abgebildet habe, in welchem Ring bin ich dann? Das heißt, welche 0 kriege ich dabei gleich auf der einen Seite? Das ist, glaube ich, noch wichtig, das zu klären, ja?
Die ist R2.
Die ist R2. Ich muss hier also mit der richtigen 0 starten. Die 0 von R2 ist dieses Element auf der rechten Seite. Das schreibe ich einmal ab. Mit Phi mal A Phi. So. Plus das additive Inverse von dem auf der linken Seite. Also minus A Phi. Jetzt möchte ich die 1 aus dem anderen Ring, also aus R2, auch irgendwie haben und sehen. Das haben wir nicht. Eine Möglichkeit wäre, dass ich dieses A hoch Phi nehme. Das liegt in R2. Das heißt, wenn ich das mit der 1 aus R2 verknüpfe, multiplikativ, ändert sich nichts. Richtig? Also mache ich es noch ein bisschen komplizierter und schreibe 1 von R1 hoch Phi mal A hoch Phi plus minus A hoch Phi mal A, jetzt ist vielleicht die Reihenfolge wichtig. Bei einem 1-Element ist egal, von welcher Seite es kommt bei der Multiplikation. Es muss in beiden Fällen dasselbe Element rauskommen. Also entscheide ich mich jetzt, das nach vorne zu schreiben, damit es auch bei beiden Ausdrücken vorne steht. Die Ringe sind ja vielleicht nicht kommutativ, also muss ich ein bisschen aufpassen. So, da wollte ich hin. Jetzt benutze ich das Distributivgesetz, also Ringeigenschaft R4, glaube ich, um dieses A auf Phi, was hier rechts steht auf beiden Seiten, sozusagen rauszuziehen, also auszuklammern. Das ist ja das Distributivgesetz. Was macht das? Ausrechnen bzw. ausklammern. Und das mache ich jetzt. Dann steht hier 1 R1 Phi minus 1 R2 bzw. plus minus, um ganz genau zu sein. So. Erster Vorfaktor, zweiter Vorfaktor mal A Phi. Und nach diesen ganzen Umformungen sehen Sie gleich, warum ich dahin wollte. Ich wollte zu einem Produkt, wo auf der linken Seite die 0 aus R2 steht und auf der rechten Seite ein Produkt, bei dem ich einen der Faktoren gut genug kenne, um zu wissen, dass er nicht 0 ist. Nämlich das hier. Das heißt, dieser erste Faktor hier muss 0 sein und das ist unsere Behauptung. Die 1 von R2 ist dasselbe wie das Bild von der 1 von R1 und der Phi.
Und Sie sehen, wir haben wirklich keine Kommutativität gebraucht, weil ich zwischendurch einmal kurz aufgepasst habe. Wir haben wirklich nur gebraucht, dass es ein Element gibt, was nicht im Kern liegt, nämlich dieses A. Ansonsten hätten wir hier nichts gehabt, mit dem wir diesen Trick machen können, sodass in dem Produkt einer der Faktoren von 0 verschieden ist. Und dann kommt das mit den Einsen hin. Andere Möglichkeit, diesen Trick zu formulieren, im Bild sollte etwas sein, was nicht 0 ist, womit man arbeiten kann, das Einzelelement geschickt benutzen kann. So. Jetzt.
Können Sie diesen Griff, den Sie da gemacht haben, mit dem, also erst minus a 4 oder im zweiten Schritt, wo Sie da das minus 1 r 2 hergekommen haben, also wie Sie darauf gekommen sind?
Wie ich darauf gekommen?
Also,
das ist immer schwer zu sagen.
Nee, also ich meine, also, so wie Sie den Schritt machen können, sage ich jetzt
mal. Ja, 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 das sind zwei verschiedene Dinge. okay. Die obere Gleichung kommt daher, dass ich hier die rechte Seite behalten habe und dann überlegt habe, wie kriege ich auf der linken Seite 0, und das kriege ich, indem ich minus a auf b rechne. Und minus a auf b zu rechnen heißt, ich rechne plus das additive Inverse von a auf b, also plus minus a auf b. Das ist einfach nur super genau hingeschrieben, wie das mit den Verknüpfungen drin ist.
Sie haben es praktisch auf beiden Seiten
gemacht. Ja, ich habe auf beiden Seiten minus a auf b gerechnet, dann blieb links die 0 aus dem Zielring übrig, rechts für das. Jetzt habe ich das einfach nur mit der 1 aus dem Zielring verknüpft, da ändert sich nichts. Und dieses Minuszeichen ist dann nach vorne gerutscht. Das ist eine der Rechenregeln im Ring, dass beim additiven Inversen, wenn man sowas macht, mit einem Produkt, egal ist, wo dieses Minuszeichen steht. Und dann habe ich nur dieses A4 ausgekommen. Das ist, glaube ich, alles so nacheinander passiert. So, noch mehr Fragen? Achso. Und hier sind wir übrigens fertig. Ich habe jetzt nicht nochmal hingeschrieben, aber soll ich vielleicht. Da haben wir nicht alles. Und da 2 Nullteiler frei ist, sind wir fertig. Voraussetzungsvoll. Bitte an der Stelle dann vorsichtig sein. Wir sehen ja auch manchmal Ringe, die gar kein Einzelelement haben. Und das könnte also auch ein Hinweis sein darauf, dass wenn ich Sie mal frage nach komischen Dingen mit Homomorphismen und Einzelelementen, dass dann solche Resultate vielleicht helfen, um Gegenbeispiele zu finden, falls Sie denken, dass das nicht stimmt, was ich da behaupte. Haben Sie zu dem Lemma noch eine Frage? Zu Lemma 3.3. Ja?
Darauf, dass
R1
und
Phi
gleich
das Einzelelement 2 ist. Naja, wir wissen nicht klar, dass dieser Faktor die 0 ist. Das ist die Nullteilerfreiheit. Ne? Das ist nicht 0, also muss das 0 sein, denn das Produkt ist 0 und der Ring hat keine Nullteiler. Aber minus 1R2 ist ja das additive Inverse von 1R2. Das heißt, wenn die 0 rauskommt, dann müssen diese beiden Leute gleich sein. Das ist die Eindeutigkeit des additiven Inversen. Hier benutze ich wieder die Gruppenstruktur mit Plus. Habe ich schon gesagt, dass Gruppen toll sind und dass wir hier die ganze Zeit Gruppenwissen benutzen? Ja. Was noch? Ich finde ja super, wenn Sie so Detailfragen stellen. Da freue ich mich auch. Gut, ich sehe da so ein bisschen Diskussion, aber ich sehe gerade keine Frage für mich. Dann warte ich einen Moment. Und wir gucken weiter. Das nächste Resultat, Lemma 3.4, das kommt jetzt hoffentlich auch überhaupt gar nicht überraschend, denn hier zeigen wir einfach nur, dass Kerne von Ringhomomorphismen Ideale sind. Und damit das Wort Ideal wieder sinnvoll ist, nehmen wir diesmal kommutative Ringe her, ansonsten müssten wir über Rechts- und Linksideale und sowas sprechen. Kann man alles machen, will ich in dieser Vorlesung nicht, ist auch interessant. Und wir überlegen mal kurz, was da zu zeigen ist, bevor ich anfange mit dem Beweis. Das steht nicht auf unserer Wiederholungstafel. Wir müssen uns irgendwie erinnern, was war nochmal Ideal? Was ist also jetzt für den Kern von Phi zu zeigen? Machen wir das mal kurz.
Und für den Fall, dass Sie mal in die Verlegenheit kommen, dass jemand Sie fragt, ob irgendwas medial ist, möchte ich Ihnen den Tipp geben, gucken Sie doch mal, ob Sie einen schönen Homomorphismus basteln können, sodass die Menge, die Ihnen gegeben wurde, der Kern davon ist. Denn dann ist es automatisch ein Ideal und Sie müssen gar nichts zeigen. Okay, was wäre zu zeigen? Na, wer erinnert sich? Ideal, zwei Eigenschaften, I1, I2, los geht's. Ich sehe eine Hand.
Das Ideal mit Plus und Untergruppe von R-Plus?
Genau, wir brauchen, dass die Menge mit Plus eine Untergruppe ist, von dem Ring mit Plus. Ja, das ist die Addition. Und was haben wir für die Multiplikation? Da haben wir auch was. Sie dürfen nochmal.
Wenn wir irgendein Element aus dem R nehmen, aus dem großen Ring, sag ich jetzt mal, aus der großen Gruppe, und das mit Ideal multipliziert,
einem Element aus dem Ideal.
Sind wir wieder im Ideal?
Richtig. Das heißt, wir haben eine starke Abgeschlossenheitseigenschaft für die Multiplikation. Wenn ich was aus dem Ideal mit irgendwas auf der Welt multipliziere, lande ich wieder im Ideal. Und das müssen wir jetzt für den Kern von Phi beweisen. Und ich gebe mal so einen Hinweis. Wir haben eine Gruppe bezüglich Plus. Phi hat die Homomorphie-Eigenschaft für Gruppen bezüglich Plus. Das heißt, wir wissen schon, dass der Kern bezüglich Plus eine Untergruppe ist. Kerne von Gruppenhomomorphismen sind ja sogar Normalteil, aber da will ich jetzt gar nicht hingehen. Auf jeden Fall sind es Untergruppen. Das heißt, das kriegen wir geschenkt, weil Gruppen toll sind. Los geht's mit dem Beweis. Und Kern Phi zu schreiben nervt mich. Ich nenne ihn jetzt schon mal I, weil ich optimistisch bin und denke, es wird schon stimmen, dass es ein Ideal ist. Oh, oder vielleicht J. J ist auch ein schöner Idealbuchstabe, sei J. Der Kern von Phi, außerdem schreibe ich diesen Buchstaben gerne. Ich mag das große J. Wenn ich die Multiplikation in den Ringen vergesse und mir nur die additiven Gruppen anschaue, dann hat Phi dort die Homomorphie-Eigenschaft. Das heißt, Phi beschränkt auf R1 und R2 jeweils mit der Addition, ist ein Gruppenhomomorphismus und deswegen ist der Kern eine Untergruppe. Vielleicht stand es auch in unserem Wiederholungskapitel ganz am Anfang. Ich erinnere mich schon nicht mehr. Aber auf jeden Fall wissen wir das. Bei Gruppenhomomorphismen, da wissen wir Bescheid. Das heißt, damit haben wir die 1 erledigt. Und für die 2 nehme ich mir jetzt einfach das Zeug, das am Spickzettel steht. Ich nehme die gleichen Buchstaben, A aus J und B aus dem Starten. Und ich muss jetzt zeigen, dass A mal B in J liegt. Was für eine Eigenschaft hat J denn, die ich überprüfen kann? Was muss ich jetzt für A mal B zeigen? Oder in anderen Worten, wie erkenne ich, ob etwas in J liegt? Ja? So. Bitte anders formulieren. Also ja, richtige Idee, aber bitte anders formulieren. Dass die 0 auf die abbildet, klingt wie, ich nehme 0 und bilde die ab. Das ist sprachlich einfach nicht so gut verständlich. Ich will nochmal neu versuchen.
Auf die 0 abgebildet wird.
Viel besser, genau. Ich kann sehen, ob etwas in J liegt, indem ich nachgucke, wird das von Phi auf die 0 in R2 abgebildet. Das muss ich nachprüfen. Das heißt, ich muss das Ding nehmen und muss abbilden. Ja, genau. Vielen Dank. Achso, und ich bin deshalb dann so pingelig, weil ich an die mündliche Prüfung denke und weil, muss ich glaube ich nicht mehr erklären. Okay, dann nehmen wir einmal ihren schönen ab. Was kann ich machen? Da steht jetzt ein Produkt und ich bilde das mit Phi ab und ich habe keine Ahnung. Was mache ich, wenn ich keine Ahnung habe? Das war schon immer so. Die Homomorphie-Eigenschaft aufwerfen. Genau, in diesem Fall für die Multiplikation. Also steht da A und Phi mal B und Phi. Und ich behaupte, dass ich über eins dieser Bilder was weiß. Über welches der Bilder weiß ich was? Also, Sie wissen vielleicht noch mehr, aber ich weiß nur über eins der Bilder. Ja? Ich habe auf Sie gezeigt. Von mir aus gesehen links.
A und Phi wird auf 0 abgebildet.
Genau, das Bild von A unter Phi ist 0 oder auch A auf Phi gleich 0, kann man einfach so sagen. Und damit haben wir die 0 in R2, weil A aus J kommt. Völlig richtig. Und damit sind wir schon fertig. Denn wenn ich im Ring irgendwas mit 0 multipliziere, kommt wieder 0 raus. Das heißt, da setze ich das hier ein. Dann steht da die 0 von R2 mal B hoch Phi. Und das ist die 0 von R2. Sachen sind toll für mündliche Prüfungen. Ne, weil man ganz schnell Antinomie-Rechnungen überprüfen kann, wissen Sie, was Medial ist, wissen Sie, was ein Homomorphismus macht, wissen Sie, was der Kern ist. Achso, das ist die 2, das steht da und wir sind fertig und jetzt gucke ich mal, ob noch Fragen sind. Sie konnten das ja eigentlich alleine. Ja.
Woher weiß man, dass es ein Mitteilerfrei ist?
Brauche ich das hier? Nullteilerfreiheit sagt ja, wenn das Produkt von irgendwas Null ist, dann ist das das, was hier passiert? Genau, hier ist es andersrum. Ich multipliziere irgendwas mit Null und dann folge ich was. Es ist also andersrum quasi. Und das habe ich immer. Da ist völlig egal, ob der Ring nullteilerfrei ist. Sehr gute Frage. Das ist tatsächlich was, was häufiger passiert in diesen Rechnungen. Dass dann Leute hier mit Nullteilerfreiheit argumentieren oder andersrum. Das also genau falsch machen. Ja, sehr gut. Guter Hinweis. Noch was anderes? Anmerkungen, Fragen? Heißt natürlich, dass immer dann, wenn Sie einen Ringhomomorphismus sehen, Sie eine Faktorstruktur geschenkt kriegen. Nämlich den Faktorring, Startring, Modulo, Kern. Möchte ich noch irgendwas sagen? Nö, dazu nicht, sondern jetzt feiern wir sofort den Homomorphiesatz für Ringe. Den haben wir wahrscheinlich in der Lina nicht gesehen. In der Lina haben wir den für Gruppen gesehen und den für Vektorräume. Und jetzt kommt halt zu unserer kleinen Homomorphiesatzsammlung noch einer dazu. Wie wir sehen werden, kennen wir aber im Prinzip die Argumente, die wir da brauchen. Und zwar, weil wir schon andere Homomorphiesätze gesehen haben. Die Bauart ist immer gleich. Man hat zwei algebraische Strukturen, man hat einen Homomorphismus und dann behauptet man, irgendwas modulo Kern ist isomorph zu irgendwas. So. Also irgendwas Modulo-Kernes isomorph zum Bild. So sieht das normalerweise aus. Und hier sehen wir dieses Isomorphie-Zeichen. Ich behaupte also, dass es von dem Ring, der links steht, R1 Modulo-Kern von Phi, von dort aus einen Ring-Isomorphismus gibt auf das Bild von Phi. Insbesondere ist das Bild von Phi selber auch ein Ring. Und alle Eigenschaften übertragen sich. Und das ist super wertvoll. Das könnte nämlich sein, dass Sie versuchen, über R2 irgendwas rauszufinden. Sie wissen ganz viel über R1. Und jetzt können Sie mit so einem Homomorphismus Informationen aus R1 rüberschieben in den Ring R2 oder jedenfalls einen Teil davon. Das ist eine der Arten, wie Homomorphiesätze häufig verwendet werden. Haben Sie zur Formulierung des Satzes irgendwelche Fragen? Die Ringe müssen wirklich nur kommutativ sein, ansonsten brauche ich nichts. Und einen Homomorphismus und dann funktioniert das alles so. Okay, die Rechenregeln für Faktorringe stehen da noch. Die behalte ich einfach. Ich wische die untere Tafel mit dem Beispiel ab und dann können wir da in Ruhe den Beweis machen. Wie Sie sehen werden, kriegen wir auch da wieder ein bisschen was geschenkt, weil wir ja... ich habe schon umgeschaltet, weil wir... Die Gruppenstrukturen sind zu den Schlüssen benutzen können. Nochmal atmen. Kleine Vorrede zum Beweis. In der Behauptung steht, dass wir einen Isomorphismus finden von einem Ring in einen Ring. Ich werde jetzt was hinschreiben und behaupten, dass das eine Abbildung ist, die es tut. Das heißt, der Beweis beginnt mit bla bla bisschen Notation und dann hier ist eine Abbildung und ich behaupte, dass die alles tut, was sie soll, nämlich objektiv zu sein und ein Ringhomomorphismus zu sein. Und welchen Start- oder Zielbereich ich hier links oder rechts verwende, ist egal. Denn das Ziel ist ja ein Isomorphismus, also eine bijektive Abbildung. Das heißt, wir hätten auch die Umkehrabbildung zur Verfügung. Dementsprechend ist egal, ob meine Abbildung im Bild von Phi startet oder ob sie auf der linken Seite bei R1 modulo Kern von Phi startet. Und in beiden Fällen werden wir die Frage nach Wohldefiniertheit der Abbildung haben. Aber dazu komme ich gleich. Ich wollte Ihnen nur schon mal so ein bisschen vorausschicken, wie jetzt gleich die Beweisstrategie abläuft. Wir schreiben wirklich eine Abbildung hin und prüfen nach, dass sie das kann. Und weil das gerade nicht funktioniert hat, nenne ich den Kern von Phi der J. J ist jetzt ein Ring, denn wir haben gerade gezeigt, dass J ein Ideal ist und dann können wir so ein Faktorring basteln und wir wissen auch, wie wir da rechnen. Das steht oben. Das Bild von Phi ist ebenfalls ein Ring, ein Teil vom Zielbereich. Und jetzt möchte ich eine Abbildung definieren, die im Bild von Phi startet. Wir definieren jetzt also eine Abbildung Psi. Wir starten im Bild von Phi. Und ich behaupte, dass wir in den Faktorring R1 Modulo J landen. Und ich schreibe noch nicht, dass es eine Abbildung ist, weil nämlich nicht klar ist, dass was ich da hinschreibe, eine Abbildung ist. Und wir diskutieren gleich warum. Erstmal sage ich, was das tun soll. Wenn ich ein Bild von Phi starte, dann starte ich ja mit Leuten der Form irgendwas aus R1 wie Phi. Also schreibe ich das so hin. Für alle A aus R1 sei das Bild von A, so, jetzt sehe ich, dass ich im Bild bin, unter Psi, jetzt ist es richtig, jetzt muss ich sagen, was es sein soll. Ich schnappe das A und nehme das als Repräsentanten im Faktoring Modulo J. So, und alle, die schon oft genug gehört haben, wie ich predige, dass man bei Abbildungen auf Wohldefiniertheit achten muss, sind jetzt hoffentlich schon hellhörig geworden, denn ich wähle hier ja was aus und schreibe das als Repräsentanten hin. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, als sei klar, was das A ist. Aber es ist ja nicht das A, was abgebildet wird, sondern das, was abgebildet wird, ist das Bild A hoch Phi. Und es könnte sein, dass verschiedene Leute aus dem Ring R1 das gleiche Bild haben. Das heißt, das Bild ist ein Element, was ich so in der Hand habe und was ich abbilden kann. Da habe ich kein Wohldefinitionsproblem. Aber wenn ich mir jetzt einen Urbild schnappe und als Repräsentanten nehme, habe ich ein Wohldefinitionsproblem. Wenn A1 und A2 das gleiche Bild unter Phi haben, dann kann ich die hier nicht unterscheiden. Aber ich muss eins aussuchen und als Repräsentanten hinschreiben. Wie mache ich das? Das ist erstmal keine Abbildung. Es ist nur dann eine, wenn ich zeigen kann, dass egal ist, welches Urbild ich nehme. Das heißt, das müssen wir jetzt erstmal kurz zeigen und vorher rede ich nicht darüber, dass das eine Abbildung ist. Zu zeigen, ob sie ist überhaupt eine Abbildung, damit fängt es an. Vorher müssen wir gar nicht weiter überlegen. Aber wir sind optimistisch, sie wird wirklich eine Abbildung und dann zeigen wir noch, dass das ein Homomorphismus ist und dass es geht. So, das sind unsere drei Aufgaben, die wir jetzt erfüllen müssen. Das müssen wir alles zeigen. Und es geht los. Wir wissen von der Gruppenstruktur, dass das alles funktioniert und dann ist die Hälfte geschenkt. Aber vielleicht schreibe ich doch noch mal ein bisschen was dazu hin, ne? Denn das haben wir in der Lina gemacht, das ist eine Weile her. Okay, ich sehe schon Zustimmung. Fangen wir also an mit der Wohldefiniertheit. A1, A2, A1, so. Dass ich das gleiche Bild unter Phi haben, sodass also Psi nicht sieht, wo die herkommen. Und dann müssen wir jetzt zeigen, dass dann diese beiden Leute A1 und A2 bezogen auf J die gleiche Restklasse repräsentieren. Das ist glücklicherweise kein Problem, denn J war ja genau der Kern. Wir formen also einfach nur einmal um. A1 hoch Phi gleich A2 hoch Phi bedeutet dasselbe wie die 0 von R2 ist das eine minus das andere. Ich benutze jetzt also wieder das Phi im Gruppenhomomorphismus, ist bezogen auf die Addition. Das heißt, ich darf Phi und das Inverse vertauschen und dann darf ich die Homomorphie-Eigenschaft benutzen. Dann steht da A1 minus A2 auf Phi. Das heißt, A1 minus A2 liegt im Kern. J, also repräsentieren die gleiche Restklasse. So, erste Eigenschaft geschafft. Das ist wirklich eine Abbildung. Und warum ist Psi ein Ringhomomorphismus? Na, dass sich das mit der Addition verträgt, das sehen wir hoffentlich sofort, wenn ich hier eine Summe habe, das verträgt sich ja mit Phi, dann habe ich hier halt auch die Summe. Das ist hoffentlich okay, oder? Wer möchte, dass ich das hinschreibe mit der Ja. Darf ich das alles hinschreiben, oder? Das heißt, jetzt kommt die Homomorphie-Eigenschaft. Dann nehme ich mir jetzt A und D hier aus. Und ich muss gucken, ob. Ja, ich fange jetzt auf der linken Seite an. Da habe ich dann A hoch Phi plus B hoch Phi. Ich verknüpfe erst im Bild. Und wende dann das hier an. Und jetzt schaue ich, was passiert. Und dann gucke ich, ob das dasselbe ist, als wenn ich die nacheinander mit C abgebildet und dann einfach das gucken wir. Das hier ist. Nach
Homomorphie-Eigenschaft von Phi, A plus B hoch Phi plus Psi, hoch Psi. Und hier von so einem Ding weiß ich ja, wie die Abbildung funktioniert. Das steht da, das ist einfach J plus in Klammern A plus B. Das ist aber dasselbe nach unserer Vorschrift, die da oben noch in der Tafel steht, wie J plus A plus J plus B. Und das erste ist das Bild von A und das zweite ist das Bild von B. Deswegen kann ich das direkt hinschreiben, das ist A hoch Phi hoch Psi plus B hoch. Es ist also egal, ob ich zuerst die einzelnen Leute mit Psi addiere und dann addiere, Gesundheit, oder ob ich die Bilder erst addiere und dann mit Psi addiere. Das war hier nochmal noch die Eigenschaft für Plus. Jetzt mache ich das Ganze noch normal, aber wie Sie schon sehen, passiert nichts. Sie benutzen einfach mal die Homomorphie-Eigenschaft von Phi. Das ist der Witz bei diesen Konstruktionen, die sind immer gleich. A Phi mal B hoch Phi, hoch Psi gleich in D. Homomorphie-Eigenschaft von Phi, dann steht da A mal B hoch Phi, hoch Psi. Jetzt kommt die Definition von Psi und sagt, dass das J ist. Plus A mal B, jetzt kommt die Definition der Multiplikation, da oben steht's. J plus A mal J plus B. Und dann haben wir wieder die richtigen Bilder stehen. A hoch Phi hoch Psi. Mal B hoch Psi. Und jetzt machen wir noch die Reaktivität. Ich behaupte, dass man so Reaktivität sehen kann. Wie kriegen Sie die Leute aus R1, 0 oder J? Alle, na, Sie brauchen alle möglichen Repräsentanten, also alle möglichen X aus dem Ring R1. Ja, aber dann schreiben Sie einfach das X vorne als Urbild hin. X hoch Phi hoch Psi liefert Ihnen dann genau diese Restklasse. Alle X aus R1 ist Repräsentanten nicht hier anfange, egal welchen ich mir wünsche, den muss ich einfach nur vorne als Urbild hinschreiben. Und die Induktivität ist wieder eine kleine Rechnung. Die machen wir jetzt einfach eben, würde ich sagen, oder? Kann ich vorhin eine Frage? Dann schnappe ich mir jetzt X und Y aus dem Bild von Phi und ich schreibe die direkt so hin, dass man sieht, dass es Bilder sind. Das heißt, ich führe jetzt nicht C und D ein, die kommen aus R1, denn sonst kann ich die nicht so als Bilder schreiben. Ich schreibe sofort sein C hoch Phi, D hoch Phi aus dem Bild von Phi. Die nehme ich mir also jetzt aus dem Bild so her, dass man sehen kann, dass es Bilder sind. Das heißt, C und D müssen aus R1 kommen. Und die nehme ich mir so her, dass die Bilder unter Psi gleich sind. Denn Induktivität heißt ja, jedes Element aus dem Zielbereich hat höchstens ein Urbild. Jetzt nehme ich mir zwei her, die gleich abgebildet werden und zeige, dass dann diese beiden Urbilder gleich sind. Und die Rechnung, die wir jetzt machen, sieht so ähnlich aus wie die vorhin für die Urdefiniertheit. Ich fürchte aber, ich muss jetzt ein bisschen was von unserer Erinnerungstafel abwischen. Ich glaube, wir haben uns alle genug erinnert. Ich brauche jetzt einfach noch so ein, zwei Zeilen mehr, wenn ich alles hinschreibe. Bilder gleich sind, weil ich kann dann ja die Abbildungsvorschrift aufwerten Und dann sehe ich, dass J plus C dasselbe sein muss wie J plus D. Erstmal einverstanden? Da habe ich nur die Abbildung drauf geworfen. Und wenn zwei Ringelemente die gleiche Restklasse repräsentieren für ein Ideal, dann muss die Differenz im Ideal. Den Trick haben wir jetzt in beide Richtungen schon mehrfach verwendet. Also ist C minus D in J. Das braucht man oft. Wenn also jemand in dieser Schritt jetzt in die Richtung nicht klar ist, jetzt der Moment sich zu beschweren, dann mache ich nochmal einen kleinen Schritt. Oh, ja, gut. Gut, dass Sie es sagen. Dankeschön. Kleiner Schmierzettel. J plus C gleich J plus C. In J liegt die 0, das heißt, auf der linken Seite liegt 0 plus C. Ne, J ist eine Unterrufe bezüglich plus, also muss 0 drin liegen, also liegt hier 0 plus C drin, also C. Das heißt, auf der linken Seite liegt C. Wenn C auf der linken Seite liegt und die linke und rechte Seite gleich sind, dann liegt C auch auf der rechten Seite drin. Das heißt, C liegt in dieser Menge. Ich kann C also schreiben als irgendwas aus J plus D. Jetzt nehme ich mir also x aus j und schreibe c gleich x plus d. Einverstanden? Ich habe gerade begründet, warum das geht. Jetzt forme ich das um, indem ich nämlich, was mache ich? Ich mache plus minus d. Im Ring habe ich additive Inverse, also kann ich auf beiden Seiten minus d rechnen und dann steht da c minus d gleich x und das liegt in j. Also liegt, wenn ich sowas habe, die Differenz der Repräsentanten im Ideal. Das haben wir es ein für alle Mal gesehen. Und umgekehrt. Denn wenn die Differenz in J liegt, dann kann ich die als ein Element aus J schreiben, mache das Argument rückwärts und sehe, dass die Restklasse weiß. Das bitte merken, das brauchen wir ständig. Zum Beispiel jetzt. So, in J zu sein heißt, ups, das sagen wir J, das war der Kern von Phi. Wenn ich also in J liege, werde ich von Phi auf 0 abgebildet. Das heißt, C minus D unter Phi ist die 0 von dem Zielring, der ist, glaube ich, A2. Ja, da steht's. Und wenn ich jetzt die Homomorphie-Eigenschaft draufwerfe, auf die linke Seite, dann verträgt sich Phi mit der Addition und auch mit dem additiven Inversen. Das heißt, es ist dasselbe, als wenn ich schreibe C hoch Phi minus D hoch Phi. Aber wenn da 0 rauskommt, dann heißt das C hoch Phi und D hoch Phi sind gleich. Und das ist gut, denn das sind die beiden Leute, an denen wir zeigen wollen, dass sie gleich sind. Das war alles. Puh, jetzt haben wir wirklich nochmal alles zu Fuß gemacht, obwohl wir die Hälfte durch Gruppenargumente uns hätten sparen können. Ich hoffe, es hat geholfen, nochmal explizit die ganzen Rechnungen zu sehen. Ich sehe Nicken, Dankeschön, sehr gut, und ich sehe eine Frage. Ja.
Können Sie einfach den letzten Schritt, den Sie jetzt gerade noch gemacht haben, nochmal aufschreiben?
Ja.
Umschalten, umschalten, umschalten. Das ist die linke Tafel.
Ich verwende die Homomorphie-Eigenschaft, um das umzuformen. Dann habe ich erstmal C hoch Phi minus D hoch Phi. Und jetzt schaue ich mir diese Gleichung an und rechne auf beiden Seiten plus D hoch Phi.
Gut. Jetzt brauche ich erstmal kurz Tee. Und wir sammeln uns kurz, Sie überlegen, ob Sie noch eine Frage haben dazu. Das ist der Homomorphiesatz für Ringe. Ich möchte immer für alle algebraischen Strukturen einen Homomorphiesatz zeigen, weil der so nützlich ist, weil man damit so viele schöne Argumente machen kann. Und das erschließt sich aber häufig erst im weiteren Verlauf und nicht sofort. Also bitte ich noch ein klein bisschen Geduld. Und wenn wir nicht in dieser Vorlesung feiern, dann in einer anderen. Diese Homomorphiesätze werden ja auch in anderen Bereichen der Mathematik verwendet, nicht nur bei uns. Ich sehe gerade keine Fragen, keine Hände. Gut, gucken wir, was als nächstes passiert. Als nächstes zeigen wir ein Kriterium dafür, dass ein Ring ein Körper ist. Und zwar nicht, wir weisen die Axiome nach, sondern was anderes. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Das ist Satz 3,6. Da fangen wir an mit einem kommutativen Ring R mit 1. Das ist schon mal gut, denn für einen Körper brauchen wir das Kommutativgesetz für die Multiplikation und wir brauchen auch ein 1-Element. Ist also gut, dass wir das schon mal haben. Und dann fordern wir noch, dass der Körper mindestens 2 Elemente haben soll. Und darauf werde ich später nochmal zurückkommen. Denn erstmal ist vielleicht nicht klar, warum wir das brauchen. Und jetzt behaupten wir, dass wir erkennen können, ob das ein Körper ist, indem wir gucken, wie viele Ideale das Ding hat. Und wenn die beiden Ideale, die es immer gibt, die einzigen sind, dann ist das ein Körper. Das ist das erste Beispiel, oder eins der ersten Beispiele, glaube ich, für meine Aussage, die Sie jetzt noch ein paar Mal hören werden in dieser Vorlesung. Körper sind als Ringe langweilig. Körper sind ganz toll, man hat viele Rechenoperationen zur Verfügung, man kann viele Gleichungen lösen, aber als Ringe sind die extrem langweilig. Und hier sehen wir warum. Körper haben überhaupt keine interessanten Ideale. Will ich das hören?
Ja, das ist doch gut.
Ja, kann man natürlich so sehen. Alles ist übersichtlich, man hat keine komischen Faktorringe und so. Ne? Genau. Kann man so sehen, das ist völlig in Ordnung. Aber ich finde, das ist sie dann trotzdem in der Welt der Ringe irgendwie uninteressant. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der läuft da so rum und die anderen so, hey, ich habe voll viele Ideale. Und, ne. Beweisen wir den Satz. Wir haben jetzt 2 Richtungen. Richtung 1, wir fangen mit so einem Ring an, der ein Körper ist, also von dem wir das schon wissen, und dann müssen wir was über die Ideale rausfinden. Und vielleicht die interessantere Richtung, andersrum. Wie kommt das denn, dass aus der Abwesenheit interessanter Ideale folgt, dass wir da in Wirklichkeit schon einen Körper haben? Und danach werde ich kommentieren, was mit dieser Voraussetzung los ist, dass wir mindestens 2 Elemente haben. Und ich wische jetzt die Tafel und ich lache noch ein bisschen über. Ich habe schon gesagt, dass wir 2 Beweisrichtungen haben.
Ich habe aber noch nicht entschieden, welche ich anfangen möchte. Haben Sie einen Wunsch?
Das Einfachere zuerst.
Das Einfachere zuerst. Also vielleicht auch das Kürzere zuerst. Mal kurz gucken. Ja, okay. Eine Sache ist ein bisschen kürzer. Einfacherweise bin ich aber auf jeden Fall kürzer. Dann fange ich jetzt mit der Richtung, die sich auch sprachlich als erste ergibt, nämlich zuerst soll er ein Körper sein. Damit fange ich an. Zuerst sei er ein Körper. Na gut. Dass null Ideal ein Ideal ist und dass der ganze Körper ein Ideal ist, müssen wir nicht begründen, das ist immer so. Der Nullring ist immer, also der Teilring, der nur aus Null besteht, ist immer ein Ideal. Der ganze Ring ist immer ein Ideal, das ist nichts Besonderes. Es geht irgendwie um die Frage, warum es nicht noch andere gibt. Und deswegen nehme ich mir jetzt ein Ideal her. Ich setze voraus, dass es nicht nur aus Null besteht und dann versuche ich zu zeigen, dass es dann der ganze Körper sein muss. Naja, und jetzt können wir wieder so anfangen wie vorhin. Ach, wie schön, da waren wir auch auf dieser Seite. Irgendwas besteht nicht nur aus Null. Das heißt, wir finden da was nicht Null ist. Also finde ich jetzt in J eine Element des Körpers, was von Null verschieden ist. Und während ich das anschreibe, bitte ich Sie zu überlegen, was man in Körpern immer findet für alle Elemente, die nicht Null sind. Das besonders bei Körpern, das haben wir nicht immer. In Körpern finde ich für alles, was nicht Null ist, immer was? Ja, so viele Menschen. Wem habe ich noch nicht gesprochen? Bezüglich welcher Verknüpfung?
Naja, an sich ja sowieso immer für Addition.
Für Addition sowieso immer, da ist nichts Besonderes. Ganz schön, genau. Das Besondere bei Körpern ist, dass ich für alle Elemente, die nicht Null sind, für die Multiplikation ein Inverses finde. Das nennt sich jetzt benutzen. Das nennen wir nämlich einfach a hoch minus 1. Ha. Und jetzt verwendet das Ideal diese coole Abgeschlossenheitseigenschaft I2. Wenn ich etwas aus dem Ideal mit irgendwas aus dem Ring multipliziere, kommt was aus dem Ideal raus. Und was mache ich jetzt? A kommt aus J. A minus 1 kommt von irgendwo aus der Welt. Das Produkt liegt in J. Das heißt, das 1-Element in diesem Ring liegt in J. Und jetzt machen wir den Trick nochmal. Ich behaupte, dass wir jetzt sehen können, dass der ganze Körper R in diesem Ideal liegt. Und ich sehe schon, dass einige so gucken, so, genau, mit der gleichen Eigenschaft. Die 1 liegt da drin, die multipliziere ich jetzt einfach mit allem, was da in dem Körper rumläuft. Und lande in dem Ideal, weil das ja die Eigenschaft von 2 hat, das heißt, das Ideal ist alles. Und der Witz war die Existenz von so einem multiplikativen Inversen. Ist das nicht toll? So haben wir in drei Zeilen gezeigt, dass wenn wir mit einem Körper starten, dass wir dann wirklich nur zwei Ideale haben und das sind die zwei, die immer da sind und es passiert nichts Interessantes. Schauen wir uns die andere Richtung an. Was wissen wir dann? Wir wissen, dass R kommutativ ist mit 1, mit mindestens 2 Elementen und nur genau 2 Idealen. Naja, wir können ja mal zusammen überlegen, was uns zu einem Körper fehlt. Was müssen wir denn jetzt eigentlich zeigen? Vielleicht ist es ja gar nicht so viel. Wenn ich schon einen Ring habe, was fehlt dann noch zu einem Körper? Was muss ich noch nachweisen? Menge ohne Null mit der Multiplikation eine Gruppe bildet. Ich weiß, dass ihr das gemeint habt. Nee, völlig richtig. Wenn ich die Null rauswerfe, habe ich bezogen auf die Multiplikation eine Gruppe. Und zwar sogar eine abelsche Gruppe, das ist wichtig. Es gibt auch Schiefkörper, da muss man das abelsch nicht fordern, aber darüber sprechen wir in dieser Vorlesung nicht. Ist ja spannend. Bei Körpern brauchen wir eine Gruppe und die muss abelsch sein. Das heißt, wir brauchen für die Multiplikation das Kommutativgesetz, insbesondere. Das haben wir schon. Okay, eine Sache weniger, die wir zeigen müssen. Für eine Gruppe braucht man auch immer die Assoziativität. Die haben wir auch schon, denn bei Ringen gilt für die Multiplikation sowieso schon das Assoziativgesetz. Da sind jetzt also schon, da ist schon eine Gruppeneigenschaft weg und eine Zusatzeigenschaft. Was fehlt jetzt noch für eine Gruppe? Ein neutrales Element. Oh, die 1.
auch erledigt. Das heißt, es bleiben nur zwei Gruppeneigenschaften übrig. Und welche sind das? Erbgeschlossenheit und
die Inverse.
Das sind die zwei Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Zu zeigen ist nur, für alle Arme, die aus R ohne 0, ist das Produkt auch nicht 0, also nullteiler Freiheit. Das ist sozusagen die Abgeschlossenheit der Menge bezogen auf die Multiplikation. Das ist die eine Gruppeneigenschaft, die wir brauchen. Und wir brauchen die Existenz von Inversen. Und es existiert A minus 1. Ja. Das ist das, was wir brauchen. Für alle Elemente A und B muss einerseits das gelten. Und wir brauchen für alle, und ich nehme jetzt nur das A raus, so ein A minus 1, ein multiplikatives Inversen. Ich mal kurz gucken, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ja, das war meine Vermutung. Ich zeige das mit dem Inversen zuerst. Also nehme ich mir mal zwei Leute her, die nicht null sind. Die behalte ich jetzt die ganze Zeit und ich zeige einfach alles, was möglich ist, und am Ende sage ich nochmal, warum wir fertig sind. Zuerst möchte ich ein Inverses für A basteln. Puh, ja, wie mache ich das? Wir haben hier ja einen kommutativen Ring mit 1. Wenn ich mir da ein Element schnappe und das davon erzeugte Ideal, also wenn ich jetzt zum Beispiel A nehme und dann das Ideal A mal R, dann ist das ein Ideal des Ringes mit der Sondereigenschaft, dass das Element A, mit dem ich angefangen habe, da drin liegt. Dafür brauche ich die 1. Denn die 1 garantiert, dass A beschrieben werden kann als A mal 1. Das liegt dann deshalb in dem Ideal. Ich gebe hier mal Namen. Das ist das Ideal A mal R. Nochmal zur Wiederholung. Das ist die Menge der Vielfachen von A im Ring. Das heißt, ich multipliziere einfach A mit allem, was da im Ring rumläuft, insbesondere mit der 1. Deswegen liegt ja auch A da drin. Das ist ein Ideal, also das ist immer ein Ideal. Und A liegt da drin. Ach so, aber A war ja nicht 0. Das heißt, in diesem Ideal I liegt jetzt schon was, was nicht 0 ist. Was muss dann dieses Ideal sein, wenn da was drin liegt, was nicht 0 ist? Das war schnell.
Das ganze Ideal.
Das ganze, denn es gibt ja nur 2. Wenn ich nicht das Null-Ideal bin, bin ich der ganze Ring. Also ist der ganze Ring. Und das müssen wir uns jetzt mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. In dieser Menge A mal R, also in der Menge der Vielfachen von A im Ring, liegt jetzt auf einmal alles, insbesondere unser 1-Element. Das heißt, ich kann die 1 des Ringes schreiben als A mal irgendwas. Ja, dann ist dieses Irgendwas doch ein Inverses. Schon gemacht haben. Okay, was haben wir also jetzt im Rechenregel? Wir haben das Kommutativgesetz, wir haben das Assoziativgesetz, wir haben schon, dass es multiplikative Inverse gibt, das kann ich jetzt schon benutzen. Oh, haben Sie eine Frage?
Ich verstehe immer noch nicht, warum sich das multiplikative Inverse jetzt daraus ergibt.
Naja, wenn ich die 1 schreiben kann als A mal irgendwas aus dem Ring, ich nenne das irgendwas mal C, ja, das ist einfach die
Definition von einem multiplikativen Inverse. Sieht vielleicht erstmal nicht so aus, aber das ist er nicht. Das ist C. Und dann kann man noch weitergehen und sich überlegen, dass es eindeutig ist, bla bla bla. Ja?
Warum müssen wir schon das die Assoziativität zeigen?
Weil in Ringen für beide Verknüpfungen das Assoziativgesetz gilt. Das gehört mit zur Definition. So, wo war ich? Bei dieser Abgeschlossenheit. Wir gucken uns also das Produkt A mal B an. Ich möchte das als Widerspruchsbeweis machen. Angenommen, A mal B sei doch 0. Irgendwas multiplizieren, was ich schon kenne. Ah, ja. Wenn ich auf beiden Seiten mit dem Inversen von A multipliziere, ich habe mir gerade überlegt, es gibt 1, das nenne ich dann auch minus 1, so wie immer. Was passiert dann? Na, auf der einen Seite bleibe ich 0, denn 0 mal irgendwas ist 0, aber auf der linken Seite steht dann plötzlich A minus 1 mal A mal B und das ist interessant. Wir haben also 0 gleich. Ich mache es mal wirklich von links, auch wenn es egal ist, weil der Ring kommutativ ist, aber dann sieht man es deutlicher. Ich verknüpfe jetzt auf beiden Seiten mit a hoch minus 1. Und dass es das gibt, haben wir gerade begründet. Deswegen mache ich die Schritte auch in der Reihenfolge. So, das war die linke, die rechte Seite. Jetzt kommt die linke. A minus 1 mal a mal b. Ohne Klammern, weil assoziativ gesetzt. Was passiert hier vorne? Ja.
Das
nächste
Element.
Genau. Und was passiert, wenn ich das einzelne Element jetzt noch mit diesem B verknüpfe? Da hinten?
Ja, dann steht einfach nur noch B da.
Dann steht einfach nur noch B da. Und warum ist das ein Problem?
Weil jetzt praktisch nur RB wäre, aber wir haben ja oben gesagt, dass A und B aus.
Genau.
Aus
R ohne 0 kommen. Genau. Das heißt, dieser Trick, dass man das multiplikative Inverse benutzt, führt dazu, dass man auch sofort die Nullteile auf Bayern zeigen kann. Das war verblüffend einfach. Also wenn wir jetzt drauf gucken, dann war der zweite Teil gar nicht so viel länger als der erste. Aber ein bisschen trickreicher vielleicht. Und wir gehen nochmal kurz durch, was wir alles gemacht haben. Der Ring war schon kommutativ mit 1. Jetzt haben wir gezeigt, dass wenn man Elemente ungleich 0 nimmt, dass das Produkt auch ungleich 0 ist. Das heißt, wir haben die Abgeschlossenheit von R ohne 0 mit der Multiplikation. Und wir haben Inverse gefunden, das heißt, wir haben alle Gruppen eingeschränkt. Und Abelsch ist geschenkt wegen kommutativer Ring. Also haben wir jetzt wirklich einen Ring, bei dem die Menge ohne 0 mit der Multiplikation eine Abelsche Gruppe bildet. Und das ist ein Körper. Dass man bei der Multiplikation alles reinzieht, die ist in Körpern zu stark. Da bleibt dann nichts Interessantes mehr übrig. So, das können wir jetzt nochmal kurz auf uns wirken lassen. Einmal durchatmen. Wir haben auch Zeit, dass wir gleich luschern können, wie es weitergeht. Aber erstmal möchte ich gucken, was. Fragen? Ja?
Also man könnte ja jetzt zum Beispiel, also wenn man sich den Ring mit der Region Q plus und mal anguckt,
ja?
Dann kann man ja zum Beispiel mit diesem Satz dann zeigen, dass Körper, wenn man zeigen könnte, dass nur R und R die einzigen Ideale sind.
Genau.
Aber das kann man nicht, oder? Weil wie kann man denn zeigen, dass es keine Ideale mehr gibt, außer als beiden?
Meinen Sie jetzt Q konkret als ja. Menge der rationalen Zahlen? Das würde ich machen. Wenn ich die Rechenregeln für Q benutzen darf, also Schulwissen, dann würde ich das machen und zwar genauso wie hier im Beweis. Ich würde benutzen, dass ich in Q für alles außer 0 multiplikative Inverse habe und würde so rausfinden, dass wenn ich ein Ideal habe, dass es dann entweder nur aus 0 besteht oder dass sofort alle rationalen Zahlen drin liegen. Genauso würde ich das machen. Ja. Ja, ja. Schöne Frage, noch mehr Fragen? Was geht schief, wenn ich nicht fordere, dass ich zwei Elemente habe? Der Nullring ist ein Ring, der ist kommutativ, der hat ein 1-Element, nämlich 0. Niemand sagt, dass 0 und 1 verschieden sein müssen. Wo ist das Problem? Mehrere Leute. Ja.
Da könnte es uns passieren, dass das Inverse überhaupt nicht vorhanden ist. Das heißt, wir
hätten. Ja, wir brauchen auch keins. Wir brauchen ja nur Inverse für alles außer 0. Und wenn 0 das Einzige ist, was drin liegt, dann stört es nicht. Ist komisch, ne? Man kriegt einen Knoten im Kopf. Noch mehr Knoten im Kopf. Ja. Ja, aber das darf auch 0 sein. Niemand sagt, dass die verschieden sein müssen. Das muss ja nur bei Multiplikation die Leute da lassen, wo sie sind. Und 0 mal 0 ist 0. Das funktioniert. Naja, da habe ich nicht zwei verschiedene Ideale. Da habe ich dann nur eins. Nämlich nur, also da fallen dann das Nullideal und der ganze Ring zusammen. Das heißt, ich brauche wirklich dieses, also damit das Sinn ergibt, da steht ja, wenn 0 und R die einzigen Ideale sind, das umfasst erstmal auch den Fall, dass die beide gleich sind. Das heißt, das Nullideal und das Ideal, was der ganze Ring ist, sind dasselbe. Das geht aber nur, wenn der Ring nur aus dem Nullelement besteht. Und das ist ein Fall, der hier also auf der einen Seite steht, wenn man nicht fordert, dass der Ring mindestens 2 Elemente hat. Das heißt, wenn wir diese Voraussetzung weglassen würden, dass wir mindestens 2 Elemente haben, dann würde der Nullring die eine Aussage des Satzes erfüllen, aber nicht die andere, denn der Nullring ist kein Körper. Warum ist der Nullring kein Körper? Ich habe ganz viel gerade gesagt, was eigentlich dafür spricht, dass es ein Körper ist. Aber es ist trotzdem keiner. Warum? Wo ist der Haken? 0 und 1 dürfen gleich sein, das ist kein Problem. Ja?
0 hat kein multiplikatives Inverses.
Na, 0 mal 0 ist 0. Wenn 0 und 1 dasselbe sind, dann das ist kein Problem. Aber sie sind auf der richtigen Fährte. Es ist sowas Ähnliches. Ich guck mal, ob noch jemand eine andere Idee hat. Ja.
Also für einen Körper muss es ja die Menge ohne 0 eine Gruppe
sein. Das wäre hier die leere Menge. Ist das ein Problem?
Ich behaupte ja.
Ich behaupte auch ja. Ich bin voll bei Ihnen. Aber warum ist das ein Problem? Warum ist die leere Menge keine Gruppe? Egal mit welcher Verknüpfung. Nee, wenn nichts da ist zum Verknüpfen, kann man auch nicht rausfliegen. Es liegt an einem anderen Gruppenaxiom. Welches Gruppenaxiom garantiert uns, dass die Menge nicht leer ist? Oh, viele Hände, das finde ich toll. Sie.
Wo die Existenz eines neutralen Elements.
Dankeschön. Ja, so ist es. Jetzt, für immer, Gruppen sind nie die leere Menge. Deswegen ist eine Menge, die nur so ein Nullelement hat, nie ein Körper. Denn da ist nur ein Element. Und wenn ich das rausnehme, habe ich die leere Menge, das wird keine Gruppe. Und deswegen muss man hier an dieser Stelle den Nullring wirklich explizit ausschließen. Und das geht am einfachsten, indem man fordert, der Ring soll halt zwei verschiedene Elemente haben, mindestens. So, ansonsten wäre der Satz falsch, wenn man diese Voraussetzung weglassen würde. Und wir haben gerade geklärt, warum. Und toll, dass Sie das alles gesehen haben, das freut mich. Was machen wir als nächstes? Wir schauen uns eine kleine Bemerkung an und damit können wir dann, glaube ich, auch fast aufhören. Teil B war ungefähr das, was ich gerade gesagt habe. Gucken wir erstmal auf Teil B. Ich kann abstrakt über den Nullring sprechen, ich kann mir aber auch einen ganz konkreten Nullring hernehmen, nämlich den Ring, der nur aus der ganzen Zahl 0 besteht, mit Plus und Mal. Das ist ein Ring, der nur aus seinem eigenen Nullelement besteht. Der hat nur ein Ideal, ist aber kein Körper. Das ist ein konkretes Beispiel, in dem man sehen kann, dass man die Voraussetzungen in dem Satz braucht, mit den mindestens 2 Elementen. Wir haben es gerade noch viel abstrakter gemacht und das finde ich gut. Gehen wir zu Bemerkung A. Da haben wir nämlich unterwegs was gezeigt und es steht noch an der Tafel, da kann ich dann gleich nochmal genauer drauf zugehen. Wir haben da was gezeigt, was eine interessante Eigenschaft ist, bei der es sich lohnt, sich die separat zu merken. Und es wird in der Übungsserie, die Ihre nächste wird, die ich jetzt gerade schreibe, da wird es eine Aufgabe geben, wo das aufgegriffen wird. Es lohnt sich also wirklich, sich diesen Preis nochmal im Detail anzugucken. Oben ist was Interessantes passiert. Da haben wir nämlich gesehen, was passiert, wenn der Ring ein 1-Element hat und wenn dieses 1-Element in einem Ideal landet. Vergessen wir mal kurz den Satz und die Voraussetzungen. Nehmen wir einfach nur die Situation, dass wir einen kommutativen Ring mit 1 haben oder ein Ideal und dieses 1-Element landet aus Gründen, die egal sind, in einem Ideal. Dann haben wir gerade in dem Beweis gesehen, nämlich in der vierten Zeile auf der Tafel, dritte Zeile des Beweises, was dann passiert. Die 1 im Ideal zusammen mit der Eigenschaft I2 zieht alles rein. Das heißt, dann ist das Ideal der ganze Ring. Und das ist total wichtig, sich das zu merken. Man kann das verallgemeinern und dazu gibt es eine Ursache. Nun schauen wir, was als nächstes passiert. Mit dieser Folgerung werden wir nächste Woche einsteigen. Die beweist sich quasi von selber. Da starren wir nur kurz drauf. Da wenden wir an, was wir heute alles so besprochen haben. Und jetzt gucken wir mal, was denn so als nächstes kommt, für die, die gerne vorauslesen. Wir werden bestimmte Arten von Idealen kennenlernen. Primideale und maximale Ideale, das sind besondere Ideale, die besondere Eigenschaften haben. Und wieder können wir Z als Inspiration nehmen. Wie sehen die in Z aus? Was ist gleich? Was unterscheidet sich? Und dann können wir gucken, okay, in was für andere Ringe können wir schauen, die andere Eigenschaften haben als Z und wo wir vielleicht noch mehr interessante Eigenschaften von diesen Idealen sehen können. Das heißt, es kommen ein paar Beispiele und dann kommt nächste Woche, ich freue mich schon sehr, Teilen heißt Umfassen. Teilen heißt Umfassen ist eins meiner Lieblingsresultate in der Algebra 1 und Sie werden sehen nächste Woche warum, wenn wir das beweisen. Gucken wir mal, was noch in Kapitel 3 passiert. Wir schauen also noch ein bisschen weiter Ideale an. Zum Beispiel sehen wir, dass man Assoziiertheit erkennen kann daran, dass das gleiche Ideal erzeugt wird in gewissen Ringen. Da müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Und dann, ein bisschen später, kommen auf einmal wieder irreduzible Elemente. Hey, dann gucken wir, was haben die eigentlich mit Idealen und mit besonderen Eigenschaften zu tun? So, das heißt, da fließen dann die Konzepte, die wir jetzt gesehen haben, ein bisschen zusammen und wir fangen an, noch besser zu verstehen, wie man Ringeigenschaften anhand von Idealen und Idealeigenschaften besser verstehen kann. Wenn Sie also Lust haben, dann lesen Sie weiter. Ich empfehle, auch wirklich bis dahin zu lesen, also bis ungefähr zu diesem Lemma, wo wir sehen, wie irreduzible Elemente wieder ins Spiel kommen. Viel Spaß und dann machen wir nächste Woche weiter. Bis dann!